Also ich bin ja vom Rheinland sowieso schon so ein bisschen weiter aufs Land gegangen. Ich war vorher in Ostwestfalen-Lippe und ich muss zugeben, hätte ich vorher gewusst, wie schön es hier ist, hätte ich die letzten 40 Jahre hier Urlaub gemacht. Ja, es ist großartig und hier ist der perfekte Ort. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, mein Prof hat immer gesagt, der kürzeste Weg ist der Umweg. Er hat komplett recht. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Es passt super. Es passt zu allem, was ich gelernt habe, zu allem, was ich auf den verschiedenen Stellen gelernt habe. Und es ist eigentlich genau das, wo ich immer hin wollte. Es ist großartig.
Was gefällt dir am Emsland besonders?
Ich habe noch nicht einmal gehört, geht nicht. Der Rheinländer in mir ist total beeindruckt.
Tanja Hasselberg hat vor einem Jahr die Leitung vom Mohrmuseum übernommen. Zusammen mit ihr und der Museumspädagogin Annalena Ratering spreche ich über die Aufgaben des Emslandmuseums rund um das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Sachkultur zu den Themen Moor und Torf bei uns im Norden. Wir gewähren spannende Einblicke auf die Arbeit hinter den Kulissen, damit kleine und große Besucher eine gute Zeit im Moormuseum verbringen und sich auch mit den diversen Aspekten des Lebensraums Moor auseinandersetzen. Was macht Europas größtes Moormuseum, abgesehen von der Großartigkeit an sich, einzigartig, eurer Meinung nach?
Also ich finde das Areal tatsächlich einzigartig vielfältig. Es ist groß. Wir sind aber tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes groß und einzigartig. Wir haben 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche, ein 30 Hektar großes Gelände. Wir haben die Themen Siedlungsgeschichte, Landwirtschaft, wir haben Industriekultur, wir haben die ganzen Themen von Natur und Umwelt, die wir auf verschiedenen Ebenen mitteilen und das eben ja in einem großen Areal.
Und warum ist das Moormuseum ein Emslandmuseum? Es gibt ja 4 Emslandmuseen, sogenannte Emslandmuseen, also in Sögel, in Lingen.
Genau. Wir bilden quasi genau wie die anderen Museen einen Großteil der Geschichte des Emslandes ab und alles, wenn man alle 4 Museen zusammensieht, ergänzen wir uns einfach ganz hervorragend, weil wir eigentlich wenn man es genau nimmt, sind wir ein total genialer, begehbarer Zeitstrahl. Wir stellen wirklich alles da, von der Archäologie bis zur Jetztzeit, die Frau Kuhlmann in Clemenswert stellt, gerade moderne Kunst aus. Wir sind eigentlich für die Natur- und Umweltentwicklung, die gesamtgesellschaftliche Themen da. Und das Stadtmuseum in Lingen zeigt halt auch nochmal Stadtgeschichte mit einem kulturwissenschaftlichen Fokus. Also eigentlich ein rundes Paket für jeden, der ins Emsland geht. Und ja, es macht Spaß.
Man hat die ganze Emslandsgeschichte vor allen Dingen genau vor Augen. Du hast es gerade schon erwähnt. Inwiefern arbeiten die Museen auch zusammen?
Wir sind tatsächlich super gut vernetzt. Wir sind alle tatsächlich neu gestartet. Es gab einen Generationenwechsel, fangen alle neu an und bringen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen nochmal Erfahrungen mit und freuen uns einfach, dass wir das untereinander austauschen können. Jetzt besteht die Idee, dass wir versuchen, in Ausstellungen verschiedene Schnittstellen zu den anderen Museen aufzubauen. Wir tauschen uns aus, was die großen Themen angeht, die in der Verwaltung sind. Wir wollen verschiedene andere Dinge zusammen machen. Wir machen jetzt die lange Nacht der Museen zusammen als Konzept und wollen das einfach sukzessive ausbauen.
Und würdet ihr bitte mal kurz beschreiben, sagen wir mal, welchen sogenannten Leitlinien ihr folgt, seit es das Museum gibt und wie eure Arbeit sich dadurch zusammensetzt im Tagtäglichen?
Mit dem Verbund der anderen Museen? Oder
nein,
einzeln?
Ohne die anderen Museen. Einfach nur Fokus auf das Moormuseum.
Ja. Also wenn man unser Leitbild sieht, wir sind ein außerschulischer Lernort, wir sind ein Ankerpunkt von der Industriekultur, wir haben einen Bildungsauftrag und werden eigentlich ja von allen Interessierten aufgesucht, die daran Spaß haben, historische, ökologische und historische Aspekte zusammenzubringen und diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die es hier gab, zu erfahren auf ganz vielen Ebenen. Und klar, Wissensvermittlung ist das eine, aber wir versuchen es eigentlich auf eine schöne Art und Weise, mit schönen Momenten, dass die Leute es nicht nur intellektuell mitnehmen, sondern tatsächlich auch als Mensch erfahren und einfach eine schöne Zeit haben. Wir versuchen auch das Konzept des dritten Ortes aufzunehmen, dass wir quasi eine Willkommenskultur haben, dass wir ganz viele Dinge, die man vielleicht hier nicht erwartet, auch findet, sodass eben jeder ein Stück in diesem Moormuseum neu erleben kann, was er vielleicht so nicht gesehen hat. Man kann vielleicht mal ein Kulturpicknick in der Streuobstwiese machen. Man kann Theateraufführungen machen. Man kann mit der Musikschule hier hingehen. Man kann mit einem Kinderflohmarkt machen. Sachen, die man eigentlich nicht im Museum direkt erwartet, aber die das Museum öffnen und tatsächlich, dieser Ort gibt es einfach her. Es ist einfach ein schöner Ort.
Ist das auch mit diesem dritten Ort, den du gerade erwähnt hast, gemeint?
Genau. Es gibt den ersten Ort und den zweiten Ort. Das ist einmal das Zuhause, die Familie und einmal der berufliche Ort. Und dann eben der dritte Ort, wo man gesellschaftlich quasi noch Teilhabe hat, Freizeit. Mittlerweile gibt es auch die Diskussion des vierten Ortes. Das bezieht sich auf die Profanierung der Kirchen. Da geht es darum, dass man im Prinzip den dritten Ort um eine sakrale Ebene nochmal erweitert. Auch wenn die Kirche profaniert ist, klingt alles total verkopft. Eigentlich bedeutet es nur, wir öffnen alle unsere Häuser und freuen uns, dass alle irgendwie daran partizipieren können.
Du hast vorhin erwähnt, ihr seid Ankerpunkt der europäischen Route für die Industriekultur. Was ist mit diesem Ankerpunkt gemeint und gehört zum Beispiel das Mammut in der Halle 2 auch dazu?
Industriekultur ist eigentlich ganz groß. Also zur Zeit der Industrialisierung gab es Industriearchitektur und Industrienatur. Die hat historisch und naturräumlich ganz viel verändert. Und Industriekultur ist quasi dieser Containerbegriff. Und ja, alles dazu gehört. Alles, was wir hier finden im Moor-Museum, gehört dazu. Es ist Industrialisierung pur. Ob es nun die Arbeitsbedingungen sind, ob es die Prozesse sind, ob es die Menschen sind, ob es die Maschinen sind, ob es tatsächlich wirklich strukturelle Veränderungen gibt. All das ist Industriekultur und es ist hier so besonders und einzigartig, dass es tatsächlich auf dieser europäischen Route ein wichtiger Punkt ist, wo man ein Ankerpunkt ist, wo man anhalten könnte, wenn man eben interessiert ist, um sich das anzuschauen.
Mhm. Welchen Ausstellungsschwerpunkt stellt ihr in euren beiden modernen Hallen?
Also wir in Halle 1 haben wir vor allem den Aspekt Moor. Wir haben da ein Bodenprofil, wir haben Flora, Fauna, wir haben alles, was man mit Torfabbau, Schwarztorf, Weißtorf, alles, was man damit gemacht hat. Wir haben eine Einstreufabrik da. Wir haben ganz viele Geräte noch, die damals sogar der Heimatverein für uns noch gesammelt hat. Wir haben ja den Fundus vom Heimatverein übernommen. Das ist eine schöne Brücke. Die haben wir dann letztlich im Museum ausgebaut. Das ist aber im Prinzip in Halle 1. Und in Halle 2, da geht es mehr in Richtung Emslandplan und Maschinenpark. Und hat da nochmal einen anderen Schwerpunkt. Wir würden das gerne noch weiter ausbauen mit aktuellen Themen, quasi Emslandplan 2.0 und aufwärts. Was kommt danach? Wo stehen wir jetzt? Moor ist ja gerade in der Debatte für Klimaschutz, Artenschutz, Lebensraumschutz. Da müssen wir einfach nochmal ein bisschen dran.
Was macht das Moor als Lebensraum so besonders, eurer Meinung nach?
Das Moor ist ein hochspezieller Lebensraum, also nur wenige Arten können bei uns im Hochmoor überleben und sie haben sich so besonders daran angepasst. Also es ist ein nährstoffarmer Standort, sodass zum Beispiel der Sonnentau auf die Idee gekommen ist, eine fleischfressende Pflanze zu werden und sich das, was er quasi nicht über die Wurzeln bekommt, eben aus der Luft zu fangen. Und das ist auch besonders für Familien, die hierher kommen, nochmal besonders zu erleben und zu sehen, welche Pflanzen sich wie an diesen Lebensraum angepasst haben.
Und anhand welcher Exponate lässt sich das deiner Meinung nach feststellen?
Also wir gehen tatsächlich direkt raus auf die Fläche und schauen uns das an, im Lebensraum Hochmoor, was es da zu entdecken gibt.
Und wie gelingt es euch, die komplexen natur- und kulturgeschichtlichen Inhalte für die unterschiedlichen Besuchergruppen dann aufzubereiten und auch spannend zu machen?
In einer Führung sind alle Punkte quasi Anhaltspunkte. Also wir gehen durchaus durch die Hallen und fangen von der Moorentstehung an, gehen dann in Halle 2, eben was ist mit dem Moor passiert, was heißt Emslandplan, was hat der Mammut überhaupt gemacht, welchen großen Umbruch hat er erfolgt. Und danach schauen wir uns die Fläche an, weil auch unsere Fläche ist nicht mehr intakt, also nicht mehr im natürlichen Zustand. Was heißt das? Welche Pflanzen wachsen dann, wenn das Moor auf einmal doch zu trocken ist? Warum ist hier ein Graben mitten in unserer Fläche? Genau. Und was hat das für Auswirkungen für uns, für die Menschen, für die Schüler, für Generationen, die noch kommen?
Die Umwelt- und Naturbildung, die spielen bei euch im Moormuseum eine wesentliche Rolle. Sind sozusagen mal eine Tragsäule, würde ich mal behaupten. Welche Projekte und Aktionen stecken genau dahinter, hinter eurer Arbeit, die ihr macht oder leistet?
Genau, wir sind ja außerschulischer Lernort. Wir haben auch vielfältige Themen, die wir bearbeiten können. Auf unserem Gelände befindet sich eine Streuobstwiese. Wir haben Bienenkörbe oder verschiedene Völker und eine Imkerei im Hintergrund. Wir haben einen Archehof, da sind vom Aussterben bedrohte Nutz- und Haustierrassen und eben das Moor, was man thematisch bei uns abarbeiten kann oder wo man sich durchwurschteln kann. Je nachdem, wo gerade das Interesse der Schulen liegt, auf welche Schulen kommen, was das Curriculum quasi hergibt, was die Schulen bearbeiten sollten. Und dann schauen wir, wo sie bei uns anknüpfen können.
Also helfen die Schülerinnen und Schüler tatsächlich im Rahmen von Projekten auch mal mit, packen auf dem Siedlerhof beispielsweise mal an? Oder geht es tatsächlich darum, zu erkennen, welche Pflanze wächst wo, warum und welchen Zweck erfüllt sie?
Je nachdem, also beim Siedlertag packen sie auch mit an. Tatsächlich im Siedlergarten kann geerntet werden, je nachdem, ja, nach Jahreszeit. Wir kochen auf dem alten Stangenherd wie von vor 120 Jahren die Gemüsesuppe, eben auch aus Gemüse, was bei uns dann wächst. Ne? Regionalität ist da hochgeschrieben sozusagen. Wir können aber auch ein Klebeherbarium auf der Fläche machen. Also da sind wir völlig frei und nutzen das auch.
Vielleicht, um da nochmal nachzuhaken, also viele kennen das vielleicht noch, man arbeitet oft mit Strafen und Verboten. Und das ist eigentlich das, was wir hier nicht wollen. Wir wollen eigentlich, dass die Leute es halt verstehen. Und das bedeutet eigentlich, dass sie durch ein schönes Erlebnis Sachen nicht nur vom Kopf verstehen, sondern halt auch im Herzen. Ich meine, klar, Idioten gibt's immer. Aber auf Dauer hat man ein ökologisches Bewusstsein, so früh wie möglich. Deswegen möchte man eigentlich auch so früh wie möglich in der Bildungsarbeit anfangen, aufgebaut. Und wenn die Leute erstmal verstanden haben, was passiert, wenn ich das und das mache, dann sind sie eigentlich mündig. Dann können sie mit freiem Willen entscheiden, was tun sie nicht. Und ich glaube, damit erreichen wir viel mehr, als wenn wir mit Strafen verboten hingehen, sagen, wir sperren da hinten das ab, da dürfen die gar nicht hin, das machen die alles nur kaputt. Die Leute müssen es sehen, die Leute müssen es erfahren und teilweise eben auch selber mitmachen, selber kochen. Wie war das denn eigentlich? Was für einen Luxus haben wir heute? Mhm. Wie erhalten wir den eigentlich? Wie geht's denn mit Ressourcen weiter? Nachhaltigkeit? Schmeißen wir immer alles weg? Muss das so sein? Wo kommt das eigentlich her? Hey, was ist denn das neue Superfood? Ist es dann vielleicht doch Rauke und Rucola? Man weiß es nicht. Oder ist die Heidelbeere nicht doch besser als Cranberry? Ne? Das sind lauter so Sachen, die kann man eigentlich direkt um uns rumfinden und man kann sie auch sehr einfach darstellen. Die Leute nehmen was mit, die verstehen es einfach.
Und wie macht ihr dann solche Dinge wie zum Beispiel den Moorabbau in dem Sinne, wie es in der Vergangenheit ja geschehen ist, durchaus und die Renaturierung greifbar und verständlich?
Also es ist ja sehr ambivalent zu betrachten. Ja. Also ich meine, jeder Historiker würde jetzt sagen, Lehre des Cladinius, Lehre der Sehepunkte. Also jede Epoche muss aus ihrer Zeit heraus betrachtet werden. Alles, was passiert ist, ist passiert. Und es ist eigentlich auch aus der Zeit heraus zu verstehen. Jetzt stehen wir da, Moorkultivierung ist an der Stelle jetzt abgeschlossen. Wir sehen, dass wir eigentlich bestimmte Wege anders gehen müssen und müssen einfach jetzt das Beste aus dem machen, was wir haben. Das tun wir und das werden wir halt einfach auch schrittweise aufbauen, vermitteln. Wir selber haben, wie schon gesagt, eine gestörte Hochmoorfläche und werden jetzt haben ein Forschungsprojekt eingereicht und hoffen, das wird bezuschusst, um die Fläche wieder zu renaturieren. Also von dem ersten Bohlenweg bis zur Halle 2 würden wir gerne das Gelände nivellieren, die Uferzonen ausbauen, Moorlinsen setzen und einfach gucken, dass das Ökosystem an der Stelle wieder besser funktioniert. Es wird wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach funktionieren. Es braucht einfach Zeit.
Es ist ja auch spannend dann für die Besucher, um zu sehen, was es halt braucht, um, sagen wir mal, so eine Art Wiedergutmachung hinzubekommen, beziehungsweise was denn die Natur so geleistet hat in der Vergangenheit, damit es dann so ist, wie es mal war oder wie es wieder werden könnte.
Genau, also die Besucher würden wir auch...
Spannungsbogen.
Ja, genau. Und das würden wir sogar von Anfang an auch so machen. Wenn das Projekt anlaufen sollte, was ich sehr hoffe, dann würden wir 3 große Pflanztische vorne hinstellen. Wir würden viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir würden Torfmoos anpflanzen und züchten, um die Fläche halt zu beimpfen. Und wir würden das einfach, also die Menschen können es anfassen, sie können es sehen, sie können auch sehen, wie schnell oder halt eben nicht so schnell es wächst. Es gibt auch eine AG-Torfmoos bei uns einmal im Monat. Jeder kann hinkommen, der Lust dazu hat. Es ist einfach eine komplett andere Welt, aber sie ist halt um uns rum. Und total faszinierend. Es ist halt nicht nur was für Spezialisten. Jeder, der Interesse hat, wir sind alle Teil dieser Welt. Warum sollen wir nicht wissen, wie es funktioniert?
Eben. Und welche Kooperation geht ihr ein mit Forschungseinrichtungen oder anderen Projektpartnern in dem Bereich?
Konkret zu Torfmoos mit der ökologischen Station, aber wir haben halt mit der Uni Osnabrück eine Kooperation, wir haben mit der ökologischen Station eine Kooperation, wir arbeiten mit der staatlichen Moorverwaltung zusammen. Wir sind eigentlich noch viel weiter vernetzt mit der DGMT, der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde. Wir sind, ja, also alles, was es eigentlich so gibt, da haben wir versucht, uns zu vernetzen. Und arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit dem Thünen-Institut, das habe ich ganz vergessen. Wir haben in Berlin im Dezember den Auftakt im Landwirtschaftsministerium, wo wir einen Vortrag halten um den Boden des Jahres. Das ist das Hochmoor 2027, um das halt vorzustellen. Wir diesmal aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive und würden dann mit dem Thünen-Institut im nächsten Jahr, 27, dann hier noch 1-2 Projekte machen. Vor ein paar Tagen war der Geopark vom Emsland hier und hat überlegt, ob wir nicht auch da nochmal gucken, ob wir das zusammenbringen, das funktioniert manchmal total unkompliziert und es wird was richtig Gutes.
Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, hör auch gerne in unsere allererste Podcast-Folge rein. Da bin ich mit Silke Hierndorf im Moor unterwegs und komme der Natur auf die Spur. Und jetzt geht's hier weiter.
Welche Rolle spielen eurer Meinung nach, sagen wir mal, in der Emsland-Geschichte, wenn man sie so bezeichnen kann, so bestimmte Mythen, gibt's Anekdoten, die man nochmal ein bisschen veranschaulichen kann?
Ja, tatsächlich in Halle 1 haben wir eine alte Aufhängung, so wie sie in einer alten Moorkarte quasi als Herd verwendet wurde oder als Feuerstelle. Schwarztorf wurde auch als Brenntor verwendet. An der Aufhängung sind Zähne. Und das ist immer ganz spannend, weil wenn dann der Mann vom Torfstechen nach Hause kam und hatte enorm viel Hunger, hat er dann zu seiner Frau gesagt, leg mal einen Zahn zu. Und für die Frau bedeutete das dann quasi, aha, die Aufhängung näher ans Feuer zu bringen, sodass das Essen schneller gekocht hat, sodass der Mann vom Torfstechen schneller gefüttert wurde sozusagen. Und das ist immer auch ganz spannend mit Schülern, weil ich glaube, jeder kriegt es mal zu hören, wenn man sich beeilen soll, man muss zum Arzt oder man soll schneller sein Zimmer aufräumen oder sich Bett fertig machen, wird es immer so lapidar gesagt, leg mal einen Zahn zu. Aber dass es wirklich von dieser alten Aufhängung kommt, wissen tatsächlich die wenigsten.
Und jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Analog oder digital? Was ist eurer Meinung nach zeitgemäß, um die Besucher jeglicher Generation adäquat zu unterhalten und zu informieren?
Also ich denke, die Mischung wird es sein, also eine hybride, ein hybrides Angebot. Viele Dinge, die wir haben, sind authentisch. Das sind ja, also wir sind ein Museum, aber wir haben auch ganz viele Exponate. Also eigentlich ist die ganze Industriekultur ja ein begehbares Exponat im Großen und im Kleinen. Selbst die Moor-Erlebnislandschaft, die nachgebaut ist, wo viele Leute glauben, es ist eine Spiellandschaft, es ist eine pädagogische Landschaft, die das Museum im Kleinen ist. Man kann das auch erfahren. Das ist alles analog und das ist auch wichtig. Trotzdem ist es zeitgemäß und angemessen, wenn man bestimmte Dinge auch digital darstellt. Momentan gibt es die großen Trends Gamification und immersive Erlebnisse, also vieles auch in Richtung Spielfaktor zu drehen, Erlebnis. Da werden wir einfach gucken, wie wir da anschließen können. Immersiv würde sogar bedeuten, dass man teilweise viel mit Licht und Hologrammen arbeitet, dass man halt, vielleicht manchmal gibt es Ausstellungen, wo gar kein Original mehr da ist, es gab diese großen Ausstellungen, wo von Monet die Seerosenbilder dargestellt wurden. Ja. Und dann sind die Menschen durch Seerosenteiche gelaufen. Das waren aber alles Bildprojektionen. Das Bild brauchten sie gar nicht mehr. Sind einfach durch Farbe gelaufen, durch einfach ein Kunstwerk und hatten eine komplett andere Erfahrung. Das ist großartig. Ich denke, wir werden uns irgendwo in der Mitte treffen und schauen, was ist angemessen für den Ort, was ist angemessen zu den Inhalten und was brauchen auch die Besucher, was wollen sie, wo kann man im Prinzip Informationen vermitteln, aber so, dass sie sich nicht aufzwingen, sondern dass man es halt gerne mitnimmt.
Mhm. Und wo stecken eurer Meinung nach die größten Herausforderungen in Bezug auf Finanzierung? Weil ohne Geld geht es ja natürlich nicht, ohne Mittel oder Besucherzahlen bei euch im Museum.
Also wir sind jetzt bei 22.000 Besucher, das ist schon ziemlich gut. Wenn man sich die fachliche Stelle anguckt, die wertet quasi deutschlandweit jedes Jahr die Museen aus. Mhm. Und zwar egal welches Thema, egal wie klein, wie groß. Alles ab 20.000 ist im oberen Drittel. Das heißt, wir sind schon im oberen Drittel. Das ist großartig.
Glückwunsch.
Ja, danke schön. Das ist wirklich klasse. Wir wollen es natürlich ausbauen, weil dieser Ort einfach so toll ist. Wir fänden es schön, wenn es einfach mehr Leute gibt, die den Ort besuchen würden. Ne? Aber das kostet halt Geld, denn wir haben mit 3 Teilzeitkräften letztes Jahr 4.000 Schülerinnen und Schüler durch unsere Formate geführt. Das heißt, wir hatten also wirklich bis zur Unterkante Oberlippe Arbeit. Und wer glaubt, in der Nebensaison legen wir die Füßchen hoch, das ist ein Irrtum. Da ist noch mehr Arbeit als vorher, weil wir dann die ganzen Formate nacharbeiten, neu konzipieren. Wir knüpfen unsere Netzwerke noch mal stärker. Die Tagung fangen an. Oder alle möglichen anderen Dinge, die halt einfach, so ist es nun mal, liegen geblieben sind. All das arbeitet man auf. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr wenn wir es ausbauen wollen. Wenn man sich das Emsland anguckt, haben wir jedes Jahr 66.000 Kinder. Es gibt 195 Kitas, 174 Schulen, 3 Bildungseinrichtungen, zack. Die könnten wir alle mit einem Angebot ansprechen. Und wenn man dann noch den Radius nimmt, 20 Minuten, 40 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten für Tagestouristen, sind wir in Münster, wir sind in Oldenburg, wir sind im Ruhrgebiet, wir sind in Osnabrück und wir sind aber auch in den Niederlanden. Da sind wir bei 3,3 Millionen Menschen. Das ist unfassbar, wir haben so viel Potenzial. Also wir bräuchten definitiv Personal oder Finanzierung in Bildung, mhm, in Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, um das eben auch mit dem roten Faden zu machen. Wir brauchen aber auch definitiv ein Lager und ein Depot, weil wir einfach ganz viele Sachen haben, die gut aufbewahrt werden sollen, weil wenn wir das nicht tun, ist halt ein Exponat irgendwann Schrott, ist so, Stahl rostet. Dann muss man auch nochmal gucken, dass das alles funktioniert. Dann gibt es natürlich so Supra-Themen wie Arbeitsschutz, Datenschutz, Prävention, wo man hingucken muss. Also ein Museum ist total vielfältig.
Langweilig wird's nicht.
Auf keinen Fall.
Tanja, du hast vor fast genau einem Jahr, muss man ja sagen, die Museumsleitung übernommen. Was hat dich als Rheinländerin fasziniert am Emsland, um diese Stelle anzutreten?
Also ich bin ja vom Rheinland sowieso schon so ein bisschen weiter aufs Land gegangen. Ich war vorher in Ostwestfalen-Lippe und ich muss zugeben, hätte ich vorher gewusst, wie schön es hier ist, hätte ich die letzten 40 Jahre hier Urlaub gemacht. Ja, es ist großartig. Mir gefällt es richtig gut und ich bin eigentlich Kunsthistorikerin und ich habe halt über Industrienatur und die Umnutzung von Industrienatur und Industriearchitektur promoviert und war der totale Exot in meinem Fach. Keiner konnte wirklich was damit anfangen. Es ging immer nur um Michelangelo und Rodin. Und dann kam ich mit meinem Superthema. Die Natur- und Umweltschutzakademie hat meine Vorträge gebucht, aber die Kunsthistoriker nicht. Und jetzt hat sich halt einfach gedreht. Und hier ist der perfekte Ort. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, mein Prof hat immer gesagt, der kürzeste Weg ist der Umweg. Er hat komplett recht. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Es passt super. Es passt zu allem, was ich gelernt habe, zu allem, was ich auf den verschiedenen Stellen gelernt habe. Und es ist eigentlich genau das, wo ich immer hin wollte. Es ist großartig.
Was gefällt dir am Emsland besonders?
Ich habe noch nicht einmal gehört, geht nicht. Der Rheinländer in mir ist total beeindruckt.
Das ist schön zu hören, oder? Das finde ich klasse. Wer sind die Junior Ranger bei euch?
Die Junior Ranger sind im Moment zwei feste Gruppen, die einmal im Monat zu uns kommen und eine bunte Vielfalt lernen an Umgang mit zum Beispiel dem Kompass, sich zu orientieren, aber eben auch die Landschaft kennenzulernen. Jetzt bei uns eben explizit das Hochmoor. Wir lernen über Pflanzen, über Tiere, die dort sind und sind in der Natur aktiv.
Wer kann Junior Ranger werden? Wie alt muss ich sein, um mitzumachen?
Genau, wir sprechen Kinder ab 8 Jahren an, weil manchmal einfach die Grundvoraussetzung ist, dass man lesen können sollte, damit man sich eben auch an gewisse Arbeitsblätter ranwagt und die gemeinsam bearbeiten kann. Genau, und ansonsten einfach interessiert für die Natur.
Und wie regelmäßig treffen die sich?
Einmal im Monat. Und dann über 18 Monate, dann hat man sein Mindestpensum an 30 Stunden erreicht. Also man darf auch noch mal krank werden. Und dann darf man sich danach Junior Ranger nennen.
Und wie geht's danach weiter für die Junior Ranger?
Da sind wir im Moment. Ja. Es gibt danach das Konzept Volunteer Ranger. Da sind wir tatsächlich im Moment dabei, das auszuarbeiten. Das ist dann wieder so ein Projekt für den Winter, wenn die Schulen dann über Vormittag nicht mehr kommen. Genau, dass das dann nochmal anschließen kann, auch das wird wahrscheinlich für 18 Monate konzipiert sein. Dann ist man danach quasi Volunteer Ranger und auch theoretisch in der Lage, seine eigene neue Junior Ranger Gruppe zu leiten.
Und das passiert dann auch schulweise? Also
nein, das ist völlig frei.
Also Unterbund?
Genau, das ist eher als Hobby anzusehen. Ähnlich wie man Handballspiel geht, kann man dann zu den Junior Rangern kommen, genau.
Go for it. Welche Events sollte man sich im Jahresverlauf auf keinen Fall bei euch entgehen lassen? Was ist das Must-Have, was man machen sollte?
Das, was jetzt als nächstes ansteht, ist das große Moorabenteuer mit der Gemeinde Geeste. Das ist jetzt im Juni zur Sommersonnenwende am 21.06. Da wird es einen großen Kinderflohmarkt geben. Da wird es ganz viele Veranstaltungen auf der Fläche geben. Zauberer gibt es, Stelzenlauf gibt es. Es werden selber Zauberstäbe geschnitzt. Es gibt ein großes kulinarisches Programm. Das ist ziemlich klasse. Dann das, was Tradition ist, das Buchweiz- und Blütenfest, letztes Wochenende im Juli. Mit dem Heimatverein, auch das wird wieder großartig. Und dann werden wir am 13.09. den ultimativen Abschluss im Herbst haben, wo die Wahl des Bürgermeisters ist, wo der Tag des offenen Denkmals ist, wo der Markt der Genießer wieder bei uns ist und wo wir sehr wahrscheinlich sogar noch einen Tanzflashmob haben werden, der einstudiert ist. Aber wenn wir Glück haben, sind ungefähr 200 Tänzer dabei. Vielleicht können wir es sogar noch mit einer Thermografie-Drohne aufnehmen. Also es wird sich am 13.09. verdammt viel tun. Dazwischen ist noch die Eröffnung der Sonderausstellung, die ist jetzt am 9.7. Und eigentlich gibt es auch noch den Tag der Nachtfalter am 17.7. Auch da herzlich willkommen. Also es ist eigentlich permanent irgendetwas. Aber ich glaube, die richtig da großen Veranstaltungen sind das Moorabenteuer, das Buchwald zum Blütenfest und der Markt der Genießer.
Und gibt es diese Mitmachprogramme für Kinder, Jugendliche nach wie vor noch? Da lasst ihr euch immer wahrscheinlich auch was Neues einfallen, ne?
Genau, das konzipieren wir dann immer für das Jahr, für das kommende Jahr. Jetzt als Highlight vielleicht nochmal ganz zum Abschluss der Saison ist natürlich Halloween. Also im Moor wird es ja auch durchaus mal gruselig. Und das kann man auch bei uns machen. Auf jeden Fall, ja. Also man darf sich bei uns auch gruseln.
Hat jemand von euch einen Lieblingsort auf diesem Areal oder liegt jemand ein ganz besonderes Exponat am Herzen, das man so im Museumsalltag vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wo man den Besucher noch mal so ein bisschen drauf schubsen kann?
Also ich persönlich mag den Teich hinten noch sehr gerne als kleinen Rückzugsort. Da sind im Sommer noch Seerosen, das ist einfach etwas versteckter weiter hinten. Ich mag aber auch den Siedlerhof total gerne. Jetzt im August sind meistens die Frischlinge am Start. Im Moment sind die brüten die Gänse. Also ich finde einfach den Ort toll. Die Straubswiese ist aber auch klasse. Weiß ich.
Ich würde mich da anschließen. Also ich finde den Siedlergarten sehr interessant, sehr vielfältig und auch für mich noch ein Ort zum Lernen, weil ich habe zum Beispiel Kohlrabi gesetzt, viel zu früh. Und der ist leider eingegangen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es natürlich später gemacht. Aber manchmal sind vielleicht auch Bauernregeln die, an die man sich halten sollte. Und vielleicht lerne ich da noch einiges.
Prima. Die Ausstellungshallen, das Museumscafé, der Siedlerhof, die Feldbahn, die Moorerlebnislandschaft mit der Streuobstwiese. Es gibt auf diesem Areal ja unheimlich viel zu entdecken, zu erkunden. Welche Tipps habt ihr nochmal für Besucher, die zum ersten Mal da sind? Was sollten die auf jeden Fall mitnehmen, um, sagen wir mal, einen schönen runden Tag zu haben?
Ich würde einfach das Ganze auf mich wirken lassen. Ich würde mir tatsächlich Halle 1 und Halle 2 einfach angucken, das, was mich interessiert, näher anschauen und ansonsten einfach es erstmal auf mich wirken lassen. Dann das Gelände auf jeden Fall. Ohne das Hochmoor gäbe es das Emsland-Moor-Museum an der Stelle gar nicht. Und ich denke, die Moor-Erlebnislandschaft, wenn man Kinder hat, ist auf jeden Fall auch nochmal ganz großartig. Und ein schöner Abschluss wäre bestimmt das Café.
Ja, ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Person an, die kommt. Mhm. Also wenn man da eher an der Wissensvermittlung interessiert ist, auf jeden Fall Halle 1 und Halle 2. Kinder gehören auf jeden Fall auf die Moor-Erlebnislandschaft. Und vielleicht auch Menschen, die zu Fuß nicht mehr so mobil sind, können sich mit der Feldbahn einmal um das Gelände kutschieren lassen. Ist natürlich auch total praktisch.
Also eigentlich alles. Unterm Strich alles.
Ja, manche kommen hinten tatsächlich gar nicht mehr an, weil Halle 1 und 2 schon sehr vielfältig sind. Aber es lohnt sich doch, nochmal darüber zu schauen.
Vielen Dank für die tollen Eindrücke. Danke fürs Gespräch.
Vielen Danke Dank. Auch.
Tipps und Termine rund um den Besuch vom Emsland-Moor-Museum in Geeste gibt's auf moormuseum.de. Dort sind auch die Öffnungszeiten und Angebote vom Museumscafé, die Preise und Fahrzeiten der Feldbahn und die Informationen zur Führung und dem museumspädagogischen Programm zu finden. Viel Spaß in Europas größtem Moormuseum!